An einem schönen Sommertag im Jahr 1865 verspeist ein junger Mann des Nachmittags ein Butterbrot. Es ist bereits sein vierter Nachmittag mit Butterbrot in Folge. Es geht dem 21-Jährigen nicht um den Geschmack. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass er sehr viel lieber ein schönes Stück Kuchen gegessen hätte. Denn in einer Schrift mit dem Titel »Über das Entstehen der Bernsteinsäure im menschlichen Organismus« beschreibt er unter der Überschrift »Versuch mit Fettdiät« sein ganz spezielles Butterbrotrezept. Es wurde 5 Tage lang nachmittags ein halbes Pfund Butter mit etwas Brot genossen. Ein ganzes Päckchen Butter mit etwas Brot. Ich glaube, das wäre wohl selbst den größten Butterbrot-Enthusiasten zu viel. Also ich würde es ganz bestimmt nicht runterkriegen. Und vermutlich hat auch der junge Mann dabei seine Schwierigkeiten. Jeden Morgen untersucht er seinen Harn und kann schließlich feststellen, dass, Zitat, erst nach Einverleibung eines gewissen Fettüberschusses die Bernsteinsäure im Harn erschien und die Menge der Bernsteinsäure im Harn noch zugenommen hätte, wenn die starke Fettzufuhr fortgesetzt worden wäre, was aber im Sommer wegen sich einstellender Verdauungsstörungen nicht wohl ausführbar war. Um welche Verdauungsstörungen es sich handelt, ist zum Glück nicht weiter ausgeführt. Die Untersuchung über die Bildung der Bernsteinsäure ist eines seiner ersten Forschungsprojekte. Seine Ergebnisse sind unbedeutend, seine Schrift schlägt keine großen Wellen und das Ganze wäre heute wohl nur noch als ziemlich unappetitliche Skurrilität in Erinnerung, hätte es sich nicht um die bescheidenen Anfänge eines der wichtigsten Mikrobiologen und Mediziner des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts gehandelt. Robert Koch, der Mikrobenjäger, der Wohltäter der Menschheit und für mich der Mann mit den Butterbroten.
Siegel der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau.
Ich begrüße euch zu Siege der Medizin, dem Podcast von Gesundheit hören, dem Audioangebot der Apothekenumschau über Menschen, die Medizingeschichte geschrieben haben. Mein Name ist Andrea Sawatzki und ich freue mich, euch auf dieser spannenden Zeitreise zu begleiten. Wir lassen Expertinnen und Experten zu Wort kommen und erzählen Geschichte als Geschichten, faktentreu und, wo nötig, mit ein bisschen Fantasie, um sie zum Leben zu erwecken. Wir erzählen von Siegerinnen und Siegern, von großen und kleinen Fehlern, von berühmten Persönlichkeiten und Menschen, die zu Unrecht vergessen sind. Robert Koch ist 11, als seine Familie 1854 in die Villa am Kronenplatz in Clausthal im Harz einzieht. Obwohl das Haus wirklich imposant ist, dürfte es in der Kochschen Villa einigermaßen wuselig zugegangen sein. Robert wächst mit 10 Geschwistern auf. Dazu kommen 2 unverheiratete Tanten, die die Kochs bei sich aufnehmen. Und natürlich will auch die Dienerschaft untergebracht werden.
Robert Koch kommt aus dem Harz, aus einer Bergmannsfamilie, wobei er die Assoziation zu Bergleuten jetzt eher Knochenarbeit und Hauer sind, wie wir sie aus dem Kohlerevier kennen.
Das ist Dr. Axel Hündelmann, Medizinhistoriker am Institut für Geschichte und Ethik der Medizin an der Berliner Charité.
Der Vater hat sich aber relativ schnell hochgearbeitet, vor allen Dingen dadurch, dass er auch ins Ausland gegangen ist.
Der Vater ist weit gereist, gebildet und vielseitig interessiert. In den 1830er Jahren leitet er Bergwerke in Frankreich. In den 40ern wird er Dozent an der Clausthaler Bergschule, in den 50ern Leiter des gesamten Bergbaus in den Regionen Clausthal und Hannover. In dieser Zeit kauft er auch die Villa am Kronenplatz. In den 1860ern führt er an der Seite Alfred Nobels Sprengversuche mit Nitroglycerin durch und leistet einen kleinen Beitrag zur Erfindung des Dynamits. Als die beiden es ordentlich krachen lassen, ahnt er freilich nicht, dass Nobel eines Tages den wichtigsten Preis der Welt stiften und sein Sohn Robert zu den ersten Preisträgern gehören wird. Trotz der steilen Karriere des Vaters lebt die Familie in relativ schlichten Verhältnissen. Also, so schlicht die Verhältnisse in einer Villa mit Angestellten eben sein können. Die Mutter muss die Kleider für die 11 Kinder selbst nähen. Das Essen ist ausreichend, aber einfach. Vermutlich gibt es genug Brot, aber ziemlich sicher wird es nicht mit einem halben Pfund Butter bestrichen. Robert ist das drittälteste Kind. Er besucht ein humanistisches Gymnasium. Dort wird viel Wert auf alte Sprachen gelegt, während die Naturwissenschaften für Roberts Geschmack zu kurz kommen. Onkel Eduard, ein Bruder seiner Mutter, nimmt sich des Jungen an. Sie machen lange Wanderungen in den Bergen, sammeln Pflanzen und Insekten und beobachten Wassertropfen unter dem Mikroskop. Der Onkel weiht ihn auch in die Geheimnisse der Fotografie ein, eine atemberaubende neue Technologie, die große hölzerne Apparate, versilberte Kupferplatten, selbstgemischte Fotochemie und minutenlange Belichtungszeiten erfordert. Mit 19 Jahren schließt Robert die Schule ab und steht vor der Frage, wie sein Leben aussehen soll. Er will die Welt kennenlernen und verstehen. Zwei seiner Brüder sind nach Amerika ausgewandert. Soll er es ihnen nachtun oder vielleicht sogar Seemann werden? Seine Kurzsichtigkeit und die knappen Geldmittel der Eltern holen ihn auf den Boden der Tatsachen zurück.
Erst war die Überlegung, ob er Lehrer wird, Gymnasiallehrer. Er war also schon an Naturwissenschaften interessiert und hat sich also, in seinem Abiturzeugnis steht, glaube ich, er wolle Philologie, also das ist sozusagen dann Sprachen studieren, und hat er sich auch ein Semester hierfür eingeschrieben, ist aber dann sehr schnell umgeschwenkt in Göttingen, wo er dann sein Studium begonnen hat, auf Medizin und hat dann eben im zweiten Semester dann Medizin studiert, und da sind natürlich auch naturwissenschaftliche Fächer mit inkludiert gewesen. Er hat auch während seines Studiums schon angefangen, also quasi heute würde man sagen als studentische Hilfskraft, als wissenschaftliche Hilfskraft zu arbeiten.
Der vielleicht wichtigste Einfluss in dieser Zeit ist der Anatom Jakob Henle. Schon Ende der 1830er Jahre vermutet Henle, dass viele Krankheiten von mikroskopisch kleinen Krankheitserregern verursacht werden. Zu jener Zeit sind die meisten Ärzte noch Anhänger der sogenannten Miasmen-Theorie. Diese geht auf Hippokrates zurück und sieht die Ursache für Krankheiten in krankheitsverursachenden Gasen, die durch faulige Prozesse in Luft und Wasser entstehen und aus dem Boden aufsteigen. Henle kann seine eigene, richtige Theorie nicht beweisen. Unter anderem sind die Mikroskope damals dafür schlicht nicht gut genug. Er gibt die Forschung in diese Richtung schließlich auf und konzentriert sich wieder ganz auf die Anatomie. Viele Jahre später wird sein Schüler den Staffelstab aufnehmen und die Henle-Koch-Postulate aufstellen, die für die Mikrobiologie bis heute von Bedeutung sind. 1866 schließt Robert Koch Studium und Promotion mit Auszeichnung ab. Eine Forscherkarriere kommt trotzdem nicht in Frage. Der junge Mann sucht eine Anstellung als Arzt. Er muss Geld verdienen, um eine Familie gründen zu können. Im Sommer desselben Jahres verlobt er sich nämlich überraschend mit seiner Cousine Emmy Adolfine Fratz. Die beiden kennen sich seit der Kindheit und man kann wohl davon ausgehen, dass sie sich wirklich lieben. Emmy unterstützt ihn bei seinen vorerst nur als Hobby betriebenen Forschungen und spart das wenige Geld, das ihr selbst zur Verfügung steht, um ihm ein neues Mikroskop zu kaufen. Wahre Liebe. Noch 1866 wird Robert Koch Assistenzarzt am Allgemeinen Krankenhaus in Hamburg. Das Gehalt reicht allerdings nicht, um Emmy den Wohlstand bieten zu können, den sie seiner Meinung nach verdient hat. Und so nimmt er wenig später eine Stelle als leitender Irrenarzt an der Erziehungs- und Pflegeanstalt für geistesschwache und blödsinnige Kinder in Langenhagen bei Hannover an. Na, über die Geschichte der Psychiatrie müssen wir in diesem Podcast auch dringend einmal sprechen, aber ein anderes Mal. Robert Koch arbeitet nicht nur als Chefarzt in Langenhagen, er eröffnet auch eine gut gehende Privatpraxis. Endlich können Emmy und er heiraten und 1868 wird Tochter Gertrude geboren, seine Trudi.
Das währte aber nicht lange das Glück, weil ihm der Vertrag gekündigt wurde, wie das überall ist, auch heute noch. Die Anstalt musste sparen und danach machte er sich dann auf die Suche und hat unterschiedliche Stellen angenommen in kleineren Orten. Also er war dann in Niemek, das ist in der Nähe hier von Berlin. Das war allerdings ein ziemlicher Reinfall, weil einfach die Patienten nicht so zahlreich waren, wie das notwendig war, um eine ordentliche Existenz aufzubauen.
1869 verschlägt es ihn schließlich nach Rakwitz in Posen, das heute Rakoniewice heißt. Er eröffnet eine neue Praxis und findet neben der Arbeit auch Zeit für seine geliebte Forschung. Es sind glückliche Zeiten, auch wenn das Geld knapp ist. 1870 bricht der Deutsch-Französische Krieg aus. Robert Koch meldet sich freiwillig zum Sanitätsdienst und dient 5 Monate in Feldlazaretten. Als er zurückkommt, sind die finanziellen Probleme seiner Familie nicht mehr zu ignorieren. Die Landarztpraxis sichert zwar den Lebensunterhalt, aber nicht viel mehr. 1872 zieht er deshalb mit seiner Familie ein paar Kilometer weiter nach Wollstein, das ebenfalls in der Provinz Posen liegt, um dort als Kreisphysikus, heute würde man sagen, als Amtsarzt zu arbeiten. In seiner neuen Stellung muss er Totenscheine ausstellen, die Pockenimpfung durchführen, Gerichtsgutachten erstellen und ist für das kommunale Krankenhaus zuständig. Das Gehalt ist mager, aber sicher. Und natürlich eröffnet er auch in Wollstein eine Privatpraxis, die bald sehr gut läuft. Beinahe zu gut. Die zahlreichen Patientinnen und Patienten bringen zwar Geld, kosten aber viel Zeit. Zeit, die er lieber für seine große Leidenschaft einsetzen würde. Die Forschung. Es tut mir leid, Sie können den Herrn Doktor jetzt nicht sehen. Emmy Koch lächelt den hünenhaften Zimmermann an, der ihr vorwurfsvoll seine geschwollene Hand hinhält. Das ist nur eine Verstauchung. Ich kann Ihnen einen Verband machen. Oder Sie fahren nach Breslau zu Dr. Schlibrowski. Aber glauben Sie mir, das ist nicht nötig. Es ist ein sonniger Frühlingstag im Jahr 1876. Und wieder einmal hat Robert seine Frau beauftragt, Patientinnen und Patienten auszusieben. Pirogov, hatte er zugerufen, bevor er sich in sein Labor neben dem Behandlungszimmer zurückgezogen hat. Der Name eines russischen Militärarztes, der Jahre zuvor ein System zur Einteilung von Verwundeten nach Art und Schwere ihrer Verletzungen erfunden hat. Die preußische Armee hat seine Methode übernommen und Robert Koch hat sie in den Feldlazaretten des Deutsch-Französischen Krieges kennengelernt. Hier, im friedlichen Wollstein, bedeutet Pirogov so viel wie: Ich bin im Labor. Schick einfach alle weg, es sei denn, sie haben 42 Grad Fieber oder sich gerade einen Arm abgehackt. Der Herr Doktor kann nicht, ruft Wilhelm, der 5-jährige Sohn vom Schlachter Radke, dem das Nachbarhaus gehört. Er sitzt neben seiner Mutter. Elfriede ist Ende 20, genau wie Emmy. Die beiden verstehen sich gut und helfen einander, wenn Dinge im Haushalt fehlen. Aber eine richtige Freundschaft ist nie daraus entstanden. Dem Jungen läuft der Rotz aus der Nase. Emmy wird ihm einen Aufguss verschreiben und ihn dann nach Hause schicken. Klassischer Pirogov. Der Herr Doktor spielt nämlich wieder mit den Ochsenaugen, legt Wilhelm nach und im nächsten Moment klatscht Elfriedes Handfläche gegen seinen Hinterkopf. Psst, halt die Klappe! Beim nächsten Mal tut's weh, du Rotzlöffel! Der Junge schaut seine Mutter eingeschnappt an. Aber das hat Papa gesagt! Und schon setzt es den versprochenen zweiten und festeren Schlag. Ist schon gut, ruft Emmy, schiebt den murrenden Zimmermann beiseite und hockt sich vor Wilhelm, dem eine Träne über die Wange kullert. Oh, ich sehe schon, hier haben wir einen echten Notfall. Ich glaube, du musst sofort den Doktor sehen. Die Mutter schaut erschrocken. Was? Aber ich dachte, er hat nur eine schlimme Erkältung. Emmy zwinkert ihr lächelnd zu, dann nimmt sie Wilhelm bei der Hand. Emmy! Emmy, komm her, das musst du sehen. Robert Koch hebt den Kopf vom Mikroskop und winkt seiner Frau zu, dann hält er verwundert inne. Und wer sind Sie? Junger Mann? Emmy tätschelt dem Jungen den Kopf. Der junge Mann würde gern wissen, was du mit den Ochsenaugen treibst, die du bei seinem Vater immer abholst. Ah, der kleine Willi Radke. Robert Koch überlegt kurz. Ja, wie soll ich das sagen? Vielleicht so. Die Ochsenaugen helfen mir, zu sehen. Willi starrt den Arzt an. Dann schaut er zu Emmy hoch, die wiederum ihren Robert vorwurfsvoll anschaut. Robert Koch lacht. Die Ochsenaugen und, zugegeben, das Mikroskop. Willst du mal durchschauen? Ja, komm schon, keine Scheu. Den Milzbrand, den kennst du doch, oder?
Ja, klar, ruft Willi aufgeregt. Wir haben letztes Jahr ein paar von unseren eigenen Kühen an ihn verloren.
Ich glaube, dank der Ochsenaugen deines Vaters habe ich sein Rätsel gelöst. Er unterbricht sich, womit ich nicht sagen will, dass dein Vater Ochsenaugen hat. Nun komm schon her, du Lausbub.
Den Lausbub Willi haben wir uns ausgedacht. Dass Robert Koch vom benachbarten Schlachter Rinderaugen bezogen hat, ist belegt. Und diese Rinderaugen spielen eine wichtige Rolle in seiner privaten Forschung zum Milzbrand, dem kohligen Fieber, der schwarzen Geißel, dem persischen Feuer. Es gibt unzählige Namen für diese Krankheit, die schon im alten Ägypten unter Viehherden und Viehhirten gewütet hat. Der Name stammt von der geschwärzten Milz der Tiere, die an ihr zugrunde gehen. Zu Kochs Zeiten sterben auch viele Menschen an der Krankheit, vor allem in der Landwirtschaft und in Betrieben, die Tierprodukte verarbeiten. Bereits in den 1850er Jahren finden Ärzte im Blut verendeter Tiere mikroskopisch kleine stäbchenförmige Objekte. Einer dieser Ärzte, der Franzose Casimir Davain, experimentiert mit dem Blut milzbrandinfizierter Tiere. Überträgt er dieses Blut auf gesunde Tiere, erkranken die unweigerlich selbst an Milzbrand. Es gelingt ihm, mittels eines sehr feinen Filters die Stäbchen aus dem Blut herauszusieben. Versuchstiere, denen er dieses gefilterte Blut überträgt, erkranken nicht. Davain ist sich jetzt sicher, dass die winzigen Stäbchen die Krankheit verursachen. Er nennt sie Bakteridis, abgeleitet vom altgriechischen Bakterion, was, wenig überraschend, Stäbchen heißt. Davains Erkenntnis kann sich nicht durchsetzen. Große Teile des Establishments klammern sich an die Theorie, dass Miasmen, schlechte Luft, die aus den Böden und Gewässern aufsteigt, die Krankheiten auslöst. Sie haben sogar gute Argumente. Denn der Milzbrand tritt immer wieder auf denselben Weideflächen auf. Spricht das nicht dafür, dass irgendetwas aus dem Boden aufsteigt und die Tiere krank macht? Außerdem sind diese Bakterien, diese Stäbchen aus dem Blut erkrankter Tiere, nicht besonders widerstandsfähig. Sie könnten auf keinen Fall auf einem Feld überwintern, um im nächsten Frühling oder sogar erst Jahre später erneut eine Herde anzustecken. Robert Koch kann das Rätsel lösen. Unter anderem dank der Ochsenaugen vom benachbarten Schlachthof. Er hat nämlich entdeckt, dass die Flüssigkeit im Inneren dieser Augen sich wunderbar als Nährmedium für die Vermehrung der Stäbchen im Labor eignet. Und das Beste, sie ist klar wie Wasser. Deshalb kann er die Entwicklung der Kultur unter dem Mikroskop verfolgen. Im April 1874 beobachtet er, dass sich die Stäbchen unter bestimmten Bedingungen zu Fäden verlängern und dass im Innern dieser Fäden in regelmäßigen Abständen Punkte erscheinen. Robert Koch hat die Sporenbildung des Bakteriums entdeckt. In den folgenden Jahren findet er heraus, dass diese Sporen viel widerstandsfähiger sind als die Bakterien. Sie können problemlos mehrere Jahre im Boden überdauern. Verschluckt dann Jahre später ein Tier beim Grasen Erde, die mit solchen Sporen kontaminiert ist, entwickeln sich in seinem Körper daraus wieder Bakterien. Das Tier erkrankt. 2 Jahre später ist Koch sich seiner Sache sicher. Doch wird man dem unbekannten Arzt aus der Provinz glauben? Er reist ins nahegelegene Breslau und kann dort den Botaniker Ferdinand Kohn von seiner Arbeit überzeugen. Kohn gibt seine eigene wissenschaftliche Zeitung heraus, in der Koch sein Paper published, wie man heute sagen würde. Es ist der erste große Erfolg des inzwischen 33-Jährigen. In den folgenden Jahren forscht Koch, noch immer in seinem eigenen Labor in Wollstein, unter anderem an Wundinfektionen. Ab 1880 kann er sich endlich hauptberuflich der Forschung widmen. Robert Koch wird ans Kaiserliche Gesundheitsamt in Berlin berufen und soll es zu einer Forschungsstätte ausbauen.
Mit der Berufung Kochs geht auch eine Vergrößerung eigentlich des kaiserlichen Gesundheitsamtes hervor. Also es wird eine neue bakteriologische Abteilung eingerichtet und die wächst relativ schnell.
In dieser Zeit entwickelt und optimiert Koch viele Methoden der Mikrobiologie. Unter anderem verbessert er die Techniken zum Einfärben von Mikroben, entwickelt zusammen mit dem Physiker Ernst Abbe ein neues Objektiv für Mikroskope, erfindet den Brutschrank für Bakterienkulturen und macht das erste mikroskopische Foto einer Bakterie. Am wichtigsten sind vermutlich seine Verfahren zur Kultivierung reiner Bakterienkulturen in festen, durchsichtigen Nährmedien. Doch all diese technischen Innovationen sind nur Mittel zum Zweck.
Und Koch fängt dann an, also vor allen Dingen auch zu bakteriologischen Themen zu arbeiten, vor allen Dingen auch zur Desinfektion. Also die Frage ja, wenn wir davon ausgehen, dass Krankheiten durch Mikroorganismen ausgelöst werden, ist ja die Frage, wie können wir denn diese auch bekämpfen? Der andere Teil ist natürlich der, ja, wodurch eigentlich genau entstehen die Erkrankungen? Gibt es einen Mikroorganismus, der unterschiedliche Erkrankungen auslösen kann, also relativ unspezifisch? Oder gibt es für jede Erkrankung einen ganz spezifischen Erreger? Und wie kann ich den finden?
Eine der ersten Krankheiten, denen sich Robert Koch und seine Mitarbeiter widmen, ist die Tuberkulose. Damals spricht man meist von der Schwindsucht, da viele Betroffene geradezu dahinwelken und abmagern. Die Schwindsucht ist eine der großen Plagen ihrer Zeit. Beinahe jeder siebte Deutsche stirbt an Tuberkulose. Es ist die häufigste Todesursache im gesamten Deutschen Reich. Vor allem Kinder und junge Erwachsene fallen ihr zum Opfer. Am schlimmsten wütet sie unter der armen Arbeiterschaft. In den engen, überbelegten Mietskasernen kann sie ungehindert um sich greifen. Es gibt keine Heilung und auch die Ursache ist unbekannt und umstritten. Die einen vermuten Bakterien, andere eine Erbkrankheit und wieder andere, ihr ahnt es vielleicht, Miasmen. Robert Koch will diese Frage ein für alle Mal klären und so hoffentlich den Weg zu einer Heilung öffnen. Dank seiner selbst entwickelten Verfahren und der von seinem Schüler Paul Ehrlich verfeinerten Bakterienfärbetechnik kann er zeigen, dass ein bestimmtes Bakterium in jedem tuberkulösen Material vorkommt, in gesundem Gewebe jedoch nicht. Das beweist aber noch lange nicht, dass diese Bakterien auch Auslöser der Krankheit sind. Vielleicht sind sie nur eine Begleiterscheinung. Um einen Mikroorganismus eindeutig als Krankheitserreger zu identifizieren, fordert Koch nämlich selbst die Erfüllung von drei Bedingungen. Erstens, einen Erregernachweis. Der Mikroorganismus muss in allen Fällen der Krankheit nachweisbar sein. Das ist Koch im Fall der Tuberkulose bereits gelungen. Zweitens, die Anzüchtbarkeit. Es muss möglich sein, den Mikroorganismus in Reinkultur zu züchten. Das stellt sich als äußerst schwierig heraus, aber schließlich gelingt es und Koch kann Anfang 1882 auch das dritte Kriterium erfüllen. Die Krankheitsübertragung. Die isolierten und kultivierten Erreger müssen dieselbe Krankheit in einem gesunden Organismus auslösen. Ein paar unschuldige Meerschweinchen lassen ihr Leben, um zu beweisen, dass der Tuberkelbacillus Mycobacterium tuberculosis tatsächlich Verursacher der Krankheit ist. Die drei Kriterien gehen auf Ideen von Kochs Göttinger Lehrer Jakob Händle zurück. Heute sind sie als die Kochschen Postulate oder Händle-Koch-Postulate bekannt. Tatsächlich aber hat sie Kochs Mitarbeiter Friedrich Löffler zuerst ausformuliert und zusammengefasst. Am 24. März 1882 hält Robert Koch in der Bibliothek des Hygienischen Instituts Berlin einen Vortrag mit dem unspektakulären Titel »Über Tuberkulose«, der ihn auf einen Schlag weltberühmt macht. Die Nachricht vom Kochschen Bacillus geht um die Welt. Nach diesem Erfolg wendet sich Koch auch einer anderen Geißel der Menschheit zu, der Cholera. Die Seuche stammt ursprünglich aus Asien, doch seit Beginn des 19. Jahrhunderts kommt es auch in Europa immer wieder zu Epidemien. Die lebensgefährliche Durchfallerkrankung ist ein Gewinner der beginnenden Globalisierung. 1883 nimmt Robert Koch an einer Expedition nach Ägypten und Indien teil. Erklärtes Ziel ist, die Ursache der Krankheit und Methoden zu ihrer Bekämpfung zu finden. In Kalkutta gelingt es ihm, eine Reinkultur von kommaförmigen Bakterien zu züchten, in denen er die Erreger der Krankheit erkennt. Außerdem kann er auch den wichtigsten Übertragungsweg identifizieren, Wasser, das mit menschlichen Ausscheidungen in Berührung gekommen ist. Als er im Mai des folgenden Jahres nach Berlin zurückkehrt, wird er wieder einmal für seine Entdeckung gefeiert und erhält eine Belohnung von 100.000 Reichsmark, damals ein Vermögen. Die Entdeckung eines Erregers ist ein wichtiger, aber eben nur der erste Schritt, um eine Krankheit zu besiegen. Was die Mediziner eigentlich suchen, sind Heilmittel und Impfstoffe. 1796 hat der Arzt Edward Jenner in England die Impfung mit Kuhpocken zum Schutz vor den gefürchteten schwarzen Pocken entwickelt. Fast 90 Jahre später ist das noch immer die einzige verfügbare Impfung. Der nächste echte Durchbruch kommt erst 1885. Während Robert Koch in Berlin an Cholera und Tuberkulose forscht, kann Louis Pasteur in Paris eine Tollwutimpfung entwickeln. Die Geschichte dieser beiden Impfstoffe haben wir übrigens in einer Episode aus der zweiten Staffel erzählt. Louis Pasteur ist einer der bedeutendsten Mikrobiologen aller Zeiten, sozusagen der französische Robert Koch. Und wenn er das jetzt hören würde, würde er sich nicht nur im Grabe umdrehen, sondern als Zombie aus seiner Gruft unter dem Institut Pasteur auferstehen, um Rache an mir zu nehmen. Über viele Jahre prägt nämlich eine tiefe Rivalität die Beziehung der beiden. Ausgetragen wird sie auf fachlichem Gebiet, die Ursache scheint aber, zumindest von Pasteurs Seite, ein Hass auf alles Deutsche zu sein. Er hat die Niederlage Frankreichs im Krieg von 1870-71 nie verwunden. Ende der 1880er widmet sich Robert Koch wieder ganz der Forschung an der Tuberkulose. Jetzt gilt sein ganzer Ehrgeiz der Entwicklung eines Heilmittels und Impfstoffes. Er will nicht als der Entdecker des Bacillus in die Geschichte eingehen, sondern als sein Bezwinger. Am 4. August 1890 ist es soweit. In Berlin findet der 10. Internationale Medizinische Kongress statt. Alles wartet gespannt auf den Vortrag von Robert Koch, von dem es heißt, er werde eine Sensation vorstellen. Die Manege des Zirkus Renz, der in einer ehemaligen Markthalle an der Friedrichstraße residiert, wurde extra für diesen Anlass umgebaut. Beinahe 6000 Menschen sitzen gespannt auf den Rängen. Sie werden nicht enttäuscht. Die Nachricht verbreitet sich rasend schnell in Berlin, in Deutschland, auf der ganzen Welt. Robert Koch hat Impfstoff und Heilmittel gefunden. Anfangs wird die Substanz Kochlymphe genannt, doch bald bekommt sie einen griffigen Markennamen: Tuberkulin. Kaiser Wilhelm I. verleiht Robert Koch das Großkreuz des Roten Adlerordens und das preußische Abgeordnetenhaus bewilligt ihm sein eigenes Institut: das Königlich-Preußische Institut für Infektionskrankheiten, das heute übrigens Robert-Koch-Institut heißt. Sogar Louis Pasteur ringt sich zu einem Glückwunschtelegramm durch. Von überall her strömen Menschen nach Berlin, um sich das Wundermittel spritzen zu lassen. Die Krankenhäuser können den Ansturm nicht auffangen. Cafés werden zu Tuberkulin-Impfstationen umfunktioniert. Das Problem dabei: Tuberkulin ist praktisch ungetestet.
Die Menge war begeistert, die Zeitungen haben sich überschlagen. Ja, endlich gibt's ein Heilmittel gegen Tuberkulose. Man fing aber ja auch erst danach an, in größerem Maßstab zu testen. Und diese Tests sind eben dann unkontrolliert verlaufen. Also man fängt ja normalerweise an, ja, erst im Tierversuch, dann kontrolliert im Krankenhaus, klinische Versuche, im kleinen Maßstab, an einer sehr ausgewählte Patienten. Nun wurde er bedrängt, also er möchte doch dieses Tuberkulin weitergeben und das hat er dann eben auch getan. Und überall in Deutschland und auch in anderen Städten wurde dann Tuberkulin getestet. Und es kam, wie es kommen musste.
1891 folgt der jähe Absturz. Tuberkulin löst die Versprechen nicht ein. Es schützt nicht vor Ansteckung, es heilt nicht. Es kann den Verlauf der Krankheit sogar verschlimmern. Koch steht als Scharlatan und Betrüger da. Die Tuberkulin-Injektionen werden eingestellt und Koch muss die bisher geheim gehaltene Zusammensetzung seines Mittels offenlegen. Es besteht im Wesentlichen aus Tuberkelbazillen in Glycerin. Soweit wir es heute rekonstruieren können, hat Robert Koch mit dem Tuberkulin zuallererst sich selbst betrogen. Er glaubt an die Wirkung, weil er glauben will und weil ein riesiger Druck auf ihm lastet. Die Regierung erwartet von ihm anlässlich des großen Kongresses eine Sensation. Die deutsche Medizin soll sich der Welt als die fortschrittlichste und beste präsentieren. Doch als er das Mittel im Zirkus Renz vorstellt, ist er sich seiner Sache selbst nicht sicher. In seinem Vortrag weist er mehrmals darauf hin, dass die Forschung nicht abgeschlossen ist und seine Versuche nur gezeigt hätten, dass eine Bekämpfung der Tuberkulose grundsätzlich möglich wäre. Aber solche Zweifel und Zwischentöne gehen im Sturm der Begeisterung unter, der schließlich auch Koch selbst mitreißt. Ich kann da nur spekulieren, aber für mich klingt das nach einer dieser Geschichten, die man in der Wirtschaft und in der Forschung immer wieder findet. Jemand hat sich verspekuliert, hat zu viel versprochen, und irgendwann ist der Punkt überschritten, an dem er noch hätte sagen können, Moment, stopp, das wird so nichts, ich krieg das nicht hin. Eine Mischung aus Selbstüberschätzung, Selbstbetrug, Angst und Scham und der Hoffnung auf ein Wunder treibt Menschen dazu, den Einsatz immer weiter zu erhöhen und scheinbar sehenden Auges auf den Abgrund zuzurennen. Der Tuberkulinskandal bleibt nicht der einzige Skandal. Seit 1890 hat Koch eine Affäre mit der 17-jährigen Kunststudentin Hedwig Freiberg. Der 30 Jahre ältere Koch hat sie im Atelier eines Malers kennengelernt, dem sie für ein Porträt Modell gesessen hat. Ob es wahre Liebe ist? Nehmen wir es zu seinen Gunsten mal an. Aber praktisch ist es auch. Seine Geliebte stimmt zu, dass er sein Tuberkulin an ihr ausprobiert. Ja, richtig. Er spritzt ihr ein ungetestetes Medikament. Das ist dann doch nochmal eine ganz andere Nummer als Selbstversuche mit Butterbroten. Okay, er spritzt sich das Tuberkulin auch selbst, aber trotzdem. Ob sie dem Experiment so ganz freiwillig zugestimmt hat? Ich meine, ein beinahe 50-jähriger weltberühmter Medizinstar und ein Teenager. Ich vermute mal, dass das keine ganz gleichberechtigte Beziehung war. Halten wir Koch zugute, dass er an die Ungefährlichkeit seines Tuberkulins glaubte und Hedwig Freiberg offenbar wirklich geliebt hat. 1891, ausgerechnet im Jahr des Tuberkulin-Debakels, kommt die Affäre ans Licht und beschädigt seinen angeknacksten Ruf weiter. Doch Koch hält gegen allen gesellschaftlichen Druck zu Hedwig. 1893 lässt er sich von seiner ersten Frau Emmy scheiden. Robert und Hedwig heiraten und werden einander bis zu seinem Tod treu bleiben. Schon 1892 kann Robert Koch seinen guten Ruf zu einem großen Teil wiederherstellen. In Hamburg wütet eine Cholera-Epidemie. Robert Koch wird in die Hansestadt geschickt und setzt zahlreiche Maßnahmen durch, die die Krankheit effektiv eindämmen. Erinnert ihr euch an den jungen Robert Koch, der von einem Leben als Seemann oder Schiffsarzt träumte? Jetzt ist er der Leiter des Königlich-Preußischen Instituts für Infektionskrankheiten und verbringt wahrscheinlich einen Gutteil seiner Zeit in Meetings. Oder war das damals noch anders? Die jugendliche Abenteuer- und Reiselust steckt aber noch immer in ihm und die Expedition nach Ägypten und Indien in den Jahren 83-84 hat diese Leidenschaft erneut geweckt. Ab 1896 sieht man ihn kaum noch in seinem eigenen Institut.
Und Robert Koch wurde ja dann mehrfach auch von der britischen Regierung eingeladen nach Afrika, um hier verschiedene Erkrankungen zu bekämpfen. Und Koch verbindet ja in gewisser Weise diese Expedition und diese Reisen durchaus mit diesem, ja, in die große weite Welt. Er war also da ständig unterwegs.
Er forscht in Südafrika an der Rinderpest, in Indien an der Beulenpest, in Papua-Neuguinea an Malaria, in Deutsch-Ostafrika, dem heutigen Tansania, am Schwarzwasserfieber und vor allem an der afrikanischen Trypanosomiasis, besser bekannt als Schlafkrankheit. Der Name klingt harmlos, aber sie ist alles andere. Ein Stich der CC-Fliege reicht, um sich mit der tödlichen Krankheit anzustecken.
Bei der Schlafkrankheit wiederum war es so, hier waren im Prinzip die Patienten quasi dem Tode ausgeliefert. Also man wusste, ja, die verläuft tödlich. Und es war natürlich eben auch in den wenigen deutschen Kolonien, die man hatte, eine Erkrankung, die hier natürlich das Potenzial der Kolonie beeinträchtigt hat.
Es gibt bereits ein Mittel gegen die Krankheit, Atoxyl. Doch es hilft längst nicht in allen Fällen und hat schreckliche Nebenwirkungen. Viele Patienten erblinden und die Therapie selbst ist extrem schmerzhaft. Koch testet es in Afrika an Tausenden von Menschen. Jeder achte von ihnen stirbt, unzählige erblinden und Hunderte fliehen vor den Experimenten. Während man Menschenexperimente in Deutschland mit großem Argwohn betrachtet und nur zögerlich anwendet, kümmert es niemanden, was mit der einheimischen Bevölkerung in den Kolonien geschieht. Kochs Experimente sind rücksichtslos und grausam. Er erkennt, dass Atoxyl nicht das erhoffte Heilmittel ist und doch empfiehlt er, Betroffene der Schlafkrankheit zu isolieren, zusammenzupferchen und ihnen das hochgiftige, quälende Mittel zu verabreichen. Er hat nämlich beobachtet, dass die damit Behandelten die Krankheit nicht weitergeben können. Und das allein zählt für ihn und für die Kolonialbehörden. Das Leiden der Menschen spielt keine Rolle. Ein anderer Vorschlag Kochs: Man solle betroffene Dörfer einfach nur isolieren. Da alle Infizierten ohne Behandlung unweigerlich sterben würden, müsse man nur abwarten und die Verbreitung verhindern. Das Problem würde sich von ganz allein lösen. Robert Koch, der große Freund und Wohltäter der Menschheit, oder ein zynischer, menschenverachtender Rassist? Oder einfach nur ein Kind seiner Zeit, dem man all das nachsehen muss? Naja, ich finde, damit lässt man ihn zu einfach davonkommen. Robert Koch sieht mit eigenen Augen, was er und seine Kollegen diesen Menschen antun. Viele seiner Zeitgenossen erkennen die Ungerechtigkeit von Rassismus und Kolonialismus und erheben ihre Stimme dagegen. Diese Größe hat der sonst so große Robert Koch nicht. Trotz allem, Robert Koch ist und bleibt einer der ganz großen Mediziner. Seine Arbeit beeinflusst Forschung und Medizin bis heute. Sogar sein vermaledeites Tuberkulin hat sich schließlich als nützlich erwiesen, wenn auch nicht als Heil, sondern nur als Diagnosemittel, mit dem Tuberkulose nachgewiesen werden kann. Seine Forschungen zu Milzbrand, Tuberkulose und Cholera waren wegweisend. Seine Postulate, die eigentlich nicht seine Postulate waren, aber die er letztlich eingeführt und durchgesetzt hat, stehen bis heute in jedem Lehrbuch der Mikrobiologie und sind insgesamt wahrscheinlich viel wichtiger als die Entdeckung des Tuberkuloseerregers. 1905 wird Robert Koch der Nobelpreis für Medizin verliehen. Ich finde das ganz passend, denn es zeigt, worauf es wirklich ankommt. Nicht auf die geniale Leistung eines einzelnen Forschers, sondern auf die Türen, die er der Wissenschaft mit seiner Arbeit geöffnet hat. Robert Koch stirbt 1910 im Alter von 66 Jahren an Herzversagen. Ich möchte mich herzlich bei Dr. Axel Hündelmann bedanken, der mit uns über Robert Koch gesprochen hat. Herzlichen Dank auch an euch fürs Zuhören. Ihr habt euch jetzt auf jeden Fall ein schönes Butterbrot verdient. In unserer nächsten Folge machen wir Ausflüge nach Hawaii und Puerto Rico, nach Kalifornien und Paris und sogar einen klitzekleinen Abstecher nach Braunschweig. Wir beginnen in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts und riskieren einen Blick in die Zukunft der Medizin und vielleicht sogar der Menschheit an sich. Bis bald bei Siege der Medizin. Und übrigens, bei gesundheithören.de, dem Audioangebot der Apothekenumschau, gibt es kostenlos noch viele weitere Podcasts zu Gesundheitsthemen. Macht's gut, eure Andrea Sawatzki.
Siege der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau. Executive Producers Gesundheit hören: Dr. Dennis Ballwieser und Peter Glück. Executive Producers Wake Word, Ruben Schulze-Fröhlich und Christoph Falke. Autor und Regisseur Volker Strübing. Redaktion, Recherche und Unterstützung Volker Strübing, Johanna Magdalena Schmidt, Josefine Ahleit und Sarah Möser. Redaktion Gesundheit hören Konstanze Radnoti und Kari Kungel. Medizinisch-pharmazeutischer Faktencheck Dr. Andreas Baum, Dr. Roland Mühlbauer und Dr. Martin Alwang. Produktionsleitung Josefine Ahleit. Sounddesign Philipp Klauer. Komposition Johannes Cornelius. Produziert von den Wake Word Studios in München.